Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald, dem Podcast für alle, denen die Natur am Herzen liegt. Heute geht es um Zuversicht, um positive Meldungen. Was tut sich alles draußen? Mal geballt zusammengefasst. Für die Natur, für die Politik und für euch. Also in drei Themenblöcke unterteilt und man sieht, es besteht Anlass zur Hoffnung. Also hört gerne rein. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um Hoffnung und Zuversicht. Also Meldungen, Fakten, die uns hoffen lassen und zwar berechtigt. Und das möchte ich heute mit euch zusammen mal durchgehen. Und diese Folge, die könnt ihr immer wieder hören, sobald euch mal die Decke auf den Kopf fällt und ihr denkt, Mensch, ist doch alles hoffnungslos. Das ist es nicht. Und deswegen fasse ich das für euch heute mal zusammen. Wir haben es ja schon in verschiedenen Folgen gehabt. Immer mal wieder anklingen lassen, wo es überall ganz gute Entwicklungen gibt, aber häufig eben auch ganz schlechte. Und wenn man das alles zusammenpackt, was bleibt hängen? Das Schlechte. Das machen ja mittlerweile auch viele Nachrichtenportale, dieses Clickbaiting, also dass man so Köder auswirft. Und da funktionieren schlechte Nachrichten eben besonders gut. Und die gibt es ja auch zuhauf. Das machen wir heute aber nicht. Also ich werde heute nicht sagen, ja, aber das ist aber ganz schlecht und da ist die Regierungsform nicht gut und die Chinesen und was weiß ich und Trump und die AfD und keine Ahnung. Nein, das machen wir heute alles nicht. Das gibt es und das lest ihr ja auch trotzdem jeden Tag. Aber konzentriert mal positive Nachrichten zusammenzufassen, das habe ich noch nicht gemacht. Das hole ich heute nach und zwar mit euch zusammen. Also viel Spaß beim Zuhören und beim Zuversicht schöpfen, denn dazu gibt es jede Menge Gründe. Und wir teilen das mal so ein bisschen auf. Ihr wisst ja, ich latsche hier ganz gerne dabei durch den Wald. Durch meinen Lieblingswald. Ja, der gibt auch Anlass zur Hoffnung, auf jeden Fall. Und wir teilen das mal so ein bisschen auf. Wir gucken erstmal, was für Anzeichen gibt es denn in der Natur, dass durchaus Anlass zur Hoffnung besteht. Dann schauen wir, was für Zeichen gibt es denn in der Gesellschaft, politisch, das ist deutliche Anzeichen der Hoffnung gibt. Und das Dritte ist, wir schauen mal, was kann denn jeder und jede von euch tun, selber tun, um aktiv zu werden und daran mitzuarbeiten, dass sich das alles zum Besseren wendet. Auch da gibt es ganz viele Möglichkeiten. So, wir fangen mal an. Fangen mal an mit den Dingen draußen in der Natur. Wir stehen hier wieder an einem schönen Baum. Und wir bleiben mal bei den Bäumen und beim Wald und der Resilienz der Ökosysteme. Das müssen wir natürlich schon erwähnen, dass die Bedingungen sich laufend verschlechtern für diese Ökosysteme, durch die Erwärmung der Erde, der Atmosphäre, der Ozeane und so weiter ändert sich ja nicht nur das Klima, sondern auch das Wetter. Das heißt, es gibt also viel mehr heiße Tage und die Frage ist ja, was können wir denn draußen im Ökosystem dabei beobachten? Wir können beobachten, dass intakte Wälder, so wie dieser hier, das ganz hervorragend austarieren können, indem sie sich eben kühlen durch Wasserverdunstung und indem sie Wolken erzeugen. Zum Beispiel eben mit Hilfe der Bakterien, die oben in den Wolken Schneeflocken erzeugen. All das funktioniert ja noch. Es ist ja nicht so, dass das nicht mehr funktionieren würde. Nein, das funktioniert ganz hervorragend. Die Fläche ist nur viel zu klein, aber da kommen wir ja nachher drauf. Also die Systeme sind mitnichten an den Rand gedrängt ihrer Existenzfähigkeit. Der Eindruck entsteht, weil wir halt vielfach auf Plantagen schauen oder auf eben ramponierte Ökosysteme und leiten daraus ab, die Systeme könnten es nicht mehr. Nein, die Systeme können es eben sehr wohl noch, wenn sie in Ruhe gelassen werden. Dazu gibt es schöne Studien. Zum Beispiel über grüne Inseln in einer sich aufheizenden Landschaft. Da wurde das für Deutschland zum Beispiel mal untersucht, dass diese Wälder das noch relativ gut abpuffern können, was wir Menschen hier mit dem Klima anstellen. Und wir wissen ja auch, dass nicht der Blick auf die Bäume gehen sollte oder nicht nur, sondern auch auf das ganze Ökosystem. Aber wir schauen mal auf die Bäume. Also bei Bäumen zum Beispiel ist bekannt, dass sie, wenn sie mal eine Dürre mitgemacht haben, dass sie dann Zeit ihres Lebens den Wasserkonsum ändern. Also weniger Wasser trinken und sich das auch anders einteilen über das Jahr hinweg. Das hat man in der Forstwirtschaft schon, das weiß man seit Jahrzehnten. Damals hat man das natürlich jetzt nicht auf die Bäume bezogen. Die Bäume sind einem als Lebewesen so ein bisschen am allerwertesten vorbeigegangen. Man hat das auf Holzzuwachs bezogen. Und man wusste und weiß, dass Bestände, man rechnet ja mal in Warenlagern, die so eine Dürre mitgemacht haben, dass man die quasi nicht mehr, ich sag mal, so wie Mastschweine zu mehr Zuwachs motivieren kann. Die machen das einfach nicht mehr. Das kann man natürlich, und das ist es auch, als Lernen bezeichnen. Bäume lernen das und machen das dann nicht mehr. Weil viel Wasserverbrauch heißt auch viel Holzzuwachs. Und umgekehrt, wenn ich mit Wasser sparsam umgehe, dann wachse ich eben nicht mehr so viel nach. Das können Bäume lernen und das tun sie. Das weiß man seit Jahrzehnten und das tun sie natürlich auch jetzt, wenn es wärmer wird. Das Zweite ist, es gibt erste Anzeichen dafür, dass Bäume sich flexibel umstellen. Also das heißt, dass sie im Frühjahr ein bisschen mehr Photosynthese machen, im Herbst ein bisschen mehr Photosynthese und im Sommer eben Pause. Auch das geht. Das konnte man sich früher nicht so richtig vorstellen. Doch, das können Bäume auch. Also Bäume können auch ihre, ich sag mal, Esszeiten, ihre Essenszeiten umstellen. So ein bisschen wie, sag mal, Intervallfasten oder so. Das können Bäume auch und das tun sie auch. Also die stellen sich da auch um, natürlich innerhalb eines gewissen Rahmens. Und Bäume sind ja nicht allein. Die haben zum Beispiel kleine Bakterien bei sich, die ihnen dabei helfen, sich auf Trockenheit einzustellen und weitere Strategien zu aktivieren, indem die Bakterien in den Erinnerungen der Bäume rumkramen, in den genetischen Erinnerungen, das ist wirklich cool, ich weiß gar nicht, wer das sonst kann, in der genetischen Erinnerung rumkramen, von anderen auch noch, und dann ihre großen Kumpels dazu zu motivieren, diese Uraltstrategien aus dem sonnigen Süden, wo sie die Eiszeiten überwintert haben, zu aktivieren. Sowas. Oder wir kennen das Eschentriebsterben, was auf der Nordhalbkugel unterwegs ist und viele Eschen dahin rafft. Aber überall überlebt ein gewisser Prozentsatz und Stand aktueller Forschung ist es eben so, dass auch dort eine Bakterienart ihren Stoffwechsel geändert hat und diesen Eschen dabei hilft, den Pilz zu bekämpfen. Also das System reagiert, das ist nicht wehrlos. Bäume und Wälder stehen nicht da und stumpf und dumm und leidend. Ah, hier kommt gerade so ein frischer, ja, Sommerwind ist es ja schon. Ah, schön. Muss ich mal gerade genießen. Die Blätter, die rauschen hier im Wind. Die Sonne scheint. Ach Leute, übrigens, das macht auch Zuversicht. Hey, die sind noch da. Ja, und denen geht's gut hier. Also egal, was irgendeine Statistik sagt, diese Bäume hier, denen geht's gut. Die sind gesund. Ja, die sind immer noch nicht so ganz voll ausgetrieben und die blühen dieses Jahr. Deswegen sind die ein bisschen schütterer in den Zweigen. Man könnte denken, ja, vielleicht sind die krank. Nein, sind sie nicht. Das machen wir mal in einer extra Kurzfolge. Da habt ihr vielleicht schon gehört, vielleicht kommt sie noch. Ich habe die Folgen nicht immer so alle im Kopf, wie die hintereinander geschaltet werden. Ja, aber das Leben ist schön, auch für diese Bäume hier. Ne? Und die haben es halt voll drauf. Also das System reagiert. Es reagiert noch viel mehr. Wir bleiben mal weiter bei der Natur. Schauen wir uns zum Beispiel mal die Zugvögel an. Auch die Zugvögel reagieren auf den Klimawandel. Die ziehen dann eben nicht mehr so weit. Das muss ja dann nicht bis Afrika sein. Vielleicht reicht auch Spanien, vielleicht reicht auch Frankreich, vielleicht reicht sogar Deutschland. Zumindest für die Vögel, die aus Skandinavien kommen. Das kann man jetzt betrauern, dass sie nicht mehr so weit ziehen. Aber dazu müsste man, wenn man ehrlich ist, mal die Vögel fragen, ob die das wirklich so traurig finden. Ich glaube nicht. Denn weit fliegen, da haben die auch keinen Bock drauf. Das kostet Energie. Übrigens ganz gefährlich für Vögel ist, wenn sie ihre Fettreserven verbrennen, die müssen ja vorher ordentlich futtern, damit die den Flug überstehen, dann werden auch schlagartig sehr viele Schadstoffe frei. Auch nicht so ganz gesund. Also übrigens gilt das auch für Menschen, die radikal abnehmen auf einmal. Also im Fett sind ja ganz schön viele Schadstoffe gespeichert. Das sollte man nicht alles auf einmal freisetzen, wenn es geht. Vögel müssen rasten. Vögel können unterwegs von Beutegreifern gerissen werden oder eben auch Menschen, die unterwegs da noch Vögel jagen. Also lange Rede, kurzer Sinn, Vögel mögen nicht unbedingt weit fliegen. Die machen das halt, weil sie ungern hier in Schnee und Eis überwintern möchten. Aber die gibt's ja nicht mehr oder wenig. Das kann man betrauern, aber aus Sicht der Vögel heißt das, ich muss nicht so weit fliegen. Und dann, man sieht ja immer häufig auch Wildgänse mitten im Winter überall auf den Wiesen und Feldern rum. Auch Kraniche fliegen halt nicht mehr so weit. Viele Vögel sind zu Teilziehern geworden. Ne? Teilzieher heißt, ein Teil zieht, ein Teil nicht. Früher sind sie alle weggeflogen, jetzt nur noch ein Teil. Störche zum Beispiel auch, ne? Weißstörche. Also auch die stellen sich alle um. Und das heißt nicht, dass es der Population schlechter geht. Natürlich hat das Auswirkungen, aber wir wollen ja heute über die schönen Sachen sprechen. Also, für diese Tiere ist das kein Nachteil. Na, die stellen sich um. Ja, und das sehen wir überall. Also Natur reagiert auf diese Veränderungen. Und gerade Vögel, die können ja fliegen, können halt besonders schnell reagieren. Ne? Es ist für manche Vögel ist es ein bisschen blöd, sagen wir, die im südlichen Afrika zum Beispiel überwintern, die kriegen ja nicht mit, dass die Winter hier milder sind. Und wenn sie zurückkommen, dann sind halt schon Brutreviere besetzt. Also da gibt es schon auch Licht- und Schattenseiten. Aber generell für einen Großteil der heimischen Vogelwelt ist das muss man so sagen, im Großen und Ganzen relativ unproblematisch. Ne? Für die ist viel wichtiger, haben wir Nist- und Brutmöglichkeiten, haben wir ein Nahrungsspektrum, Stichwort Insekten, Stichwort Kräuter und so weiter, Feuchtbiotope. Und da tut sich ja auch einiges. Ne? Da kommen wir ja gleich noch dazu. Also die Natur im Großen und Ganzen reagiert auf großer, großer Front. Und so ein intakter Wald wie hier, der kann das Klima, das Lokalklima ja so regulieren, dass der Klimawandel hier gar nicht ankommt. Vorausgesetzt, ja, also es klingt jetzt fast schon zynisch. Wir kennen das ja von der Ostküste der USA, die wieder bewaldet wurde seit den 1930er Jahren. Und die hat sich entgegen dem globalen Trend sogar abgekühlt. Also lokal findet dort der Klimawandel, zumindest auf die Temperatur bezogen, nicht statt. Das ist Wahnsinn. Also das können Waldökosysteme. Warum? Ein Wald kann nicht weglaufen, aber ein Wald als Superorganismus sozusagen ist ja nicht blöde. Der kann ja reagieren und daran arbeiten alle mit. Das ist ja eine große Sozialgemeinschaft, die sagt, hey, wir möchten das gerne so heimlich erhalten. Also wir möchten es nicht so heiß, wir möchten es nicht so trocken. Und da arbeiten überall sehr findige Organismen daran, dass das hier erhalten bleibt. Und so ein Quadratmeter Waldboden, Anastasia Makarieva, die ist ja ganz bekannt, die Forscherin, die fliegenden Flüsse untersucht, ne, über dem Amazonas und so. Die hat mal ausgerechnet, was so ein Quadratmeter Boden rechnet. Man kann ja das Nachdenken von Bakterien, Pilzen, Bäumen und so weiter, die denken ja auch alle, ne, das Thema wollen wir jetzt gar nicht vertiefen, das ist wissenschaftlich gut belegt, dass die alle denken. Und das kann man in Rechenoperationen mal versuchen umzurechnen. Das ist super kompliziert, das geht anhand des Stoffwechsels und so weiter. Und dann kommt man zu dem Schluss, oder sie kommt zu dem Schluss, dass das, ich habe die Größenordnung gar nicht mehr im Kopf, aber mindestens um den Faktor 1000 mehr Rechenoperationen stattfinden als auf einem Quadratmeter Supercomputer. Also wenn auf dem Quadratmeter jetzt ein Supercomputer aufgestapelt wäre und wir vergleichen den Waldboden, dann rechnet der Waldboden pro Quadratmeter mindestens, ich glaube, es waren noch mehr, um die Größenordnung 1000 Mal mehr pro Sekunde. Und das machen die ja nicht zum Spaß, dieses Rumrechnen. Ne? Da werden Entscheidungen getroffen, ne? Da wird reagiert, die werden bessere Lösungen gesucht. Also wenn man das hier überlegt, das, was das hier für eine Waldfläche ist, wo ich jetzt hier stehe, es ist ja immer noch ein paar Hektar vergleichsweise kleines Waldreservat. Was da gerechnet wird, so viel kann die ganze Menschheit gar nicht rechnen. Nur auf diesem kleinen Stück hier. Und die arbeiten alle an Lösungen und die finden Lösungen. Nochmal, natürlich in gewissem Rahmen. Also wenn wir immer so weitermachen, ist der Rahmen natürlich irgendwann aufgesprengt. Aber da sind wir noch weit davon entfernt. Wir sehen übrigens, wie schön Natur auch reagiert. In Tschernobyl auf 2000 Quadratkilometer nach der Nuklearkatastrophe wunderschönste Wälder zurückgekommen, Wildnis zurückgekommen. Und wenn wir mal bei der Natur sozusagen enden, bevor wir mal zu den politischen Sachen kommen, in dieser Folge, ihr kennt ja den kleinen Gleisbert aus Gleis 14, Abschnitt A bis B aus dem Hamburger Hauptbahnhof, die kleine Kirsche. Die zeigt ja, egal wie beschissen der Standort ist, Bäume kriegen das hier immer noch hin. Selbst im heißen Gleisschotter des Hamburger Hauptbahnhofs wachsen immer noch Bäume, so die Bahn sie denn lässt. Wir durften die denn retten, ihr kennt vielleicht die Geschichte. Und da wächst er jetzt im Garten der Waldakademie fröhlich munter weiter. Gut, also die Natur bei uns, wenn man sie lässt, also Menschen, die Wälder renaturieren wollen oder was auch immer, Die können das ja gar nicht, wenn man überlegt, was für eine Rechenleistung da pro Quadratmeter dahinter steckt. Das können wir ja gar nicht ersetzen. Man kann die nur machen lassen. Übrigens, der kleine Hinweis sei noch erlaubt. Dieser Quadratmeter Rechenleistung, der ja um Größenordnung über Supercomputern liegt, der findet mit minimalstem Energieaufwand statt. Also Supercomputer, das sind ja riesen Energiefresser. KI-Rechenzentren entwickeln sich ja zu den größten Stromverbrauchern überhaupt. Hier draußen in der Natur findet das mit minimalstem Energieaufwand statt. Also die sind da cleverer, also deutlich cleverer. Also das ist keine künstliche Intelligenz, das ist natürliche Intelligenz. Vielleicht kann man die sogar mal irgendwann für Menschen einsetzen. Wäre mal cool. So, damit kommen wir mal zu den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die sich gerade rapide ändern. Womit fangen wir an? Wir fangen mal an mit dem Montreal-Abkommen. Dezember 2022. Dort haben, ich glaube, 190 Staaten unterschrieben, dass bis zum Jahr 2030, also in 4 Jahren, 30% der Landfläche und 30% der Meeresfläche geschützt sein sollen. Übrigens, 30% der Meeresfläche wurden schon geschafft. Es gibt ja ein Meeresschutzabkommen. Das ist nicht perfekt, aber es ist in Zeiten von Trump und Putin und so weiter tatsächlich durchgekommen. Ein Meeresschutzabkommen, 30% der Landfläche, jo, das wird sportlich und davon übrigens ein Drittel streng. Deutschland hat das auch unterschrieben. Die Schweiz, Österreich und so weiter, ganz viele Länder mit an Bord, die das jetzt umsetzen müssen. Es gibt noch die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur, die prinzipiell das Gleiche sagt. Und das muss umgesetzt werden und daran wird auch gearbeitet. Ja, auch nicht perfekt. Ich weiß, in den Gremien zum Beispiel zum Thema Wald, da sitzen ganz überwiegend oder vielleicht sogar ausschließlich Forstleute drin. Das ist, ja, okay, nicht so ganz perfekt. Aber immerhin, es wird daran gearbeitet. Ne? Wir brauchen viel, viel mehr Schutzflächen. Es wird daran gearbeitet, das zu tun. Und wir haben ja nur noch 4 Jahre Zeit. Ich bin mal gespannt, wenn das nicht eingehalten wird, dann kann ja geklagt werden. Wir leben ja in einer Demokratie mit sehr guten Klagemöglichkeiten. Ne? Also wenn wir uns die andere Seite der Medaille mal anschauen. Also wir hatten die 2 Abkommen. Ne? Wir wollen ja hier mal die positiven Sachen rausholen. Wir haben die 2 Abkommen, Montreal-Abkommen, EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur. Juhu, ne? Die haben wir. Die nimmt uns so schnell auch keiner mehr. Und ja, es gibt Aufweichungstendenzen. Also wir wollen dieses ganze Jahr aber heute nicht machen. Das gibt es ja. Und das sind wirklich starke Sachen, die da passiert sind. Okay, dann schauen wir uns mal an, wie sind denn die Rahmenbedingungen von den Dingen, die jetzt da ablaufen. Also 10% der Fläche soll streng geschützt werden. Das kann eigentlich nur Totalreservat bedeuten. Also sowas wie hier. Ne? Es kann eigentlich nur sowas wie das hier sein. Also die, wo ich jetzt drin stehe, dieser schöne alte Buchenbestand, dem nichts mehr passiert. Da gibt es ja auch tatsächlich von der Bundesregierung einen Wildnisfonds. Da wird den Leuten der Kaufpreis für ihre Fläche, Waldfläche, was auch immer, ersetzt. Mit der Maßgabe, dass dort nie wieder eine Nutzung, also im Sinne von Landwirtschaft, Forstwirtschaft, irgendwas stattfindet. Das darf Wildnis werden. Was ist Wildnis? Wildnis ist der vom Menschen nicht aktiv gemanagte Prozess. Also Natur, Natur sein lassen. Das übrigens, was man im Nationalpark immer machen möchte und was dort ja selten klappt. Dazu gibt es einen Wildnisfonds und da werden auch tatsächlich jedes Jahr Flächen aufgekauft. Das klappt noch nicht so perfekt. Aber ich glaube, der NABU, der hat jetzt 1000 Hektar, also 10 Quadratkilometer im Harz gekauft, ne, von Privatforstverwaltung. Und also da gibt es Fortschritte, also wie man das umsetzen möchte. Also es gibt einen Wildnisfonds, es gibt Privatinitiativen, ne, wie die Waldakademie mit dem Urwaldprojekt. Das ist ja auch Wildnis, was da entsteht. Ne, solche schönen alten Buchenwälder wie dieser hier, die dann selber machen dürfen, was sie wollen. Holzeinschlag findet da nicht mehr statt, garantiert durch eine Grunddienstbarkeit, die Fläche sperrt, selbst falls sie verkauft werden sollte, ist es dann nicht mehr möglich. Das ist bei dem Wildnisfonds übrigens genauso, das geht nicht mehr. Wir haben ganz viele Privatinitiativen. Ne, manche hören und schauen jetzt hier auch zu. Sascha zum Beispiel und Claudia, regelmäßige treue Hörerinnen und Hörer, die eben auch solche Initiativen ergriffen haben. Also es gibt ganz, ganz viele Menschen, die etwas tun. Wir kommen ja nachher noch dazu, was ihr persönlich tun könnt. Aber wir sind ja bei der Politik geblieben. Also, es gibt große Rahmenvereinbarungen und Stimmt, ich habe ja vorhin bei der Natur, was alles an positiven Sachen passiert, sind wir ja gar nicht darauf eingegangen, was unsere Rückkehrer machen. Zum Beispiel der Wolf. Ne? Trotz dieser Wiederbejagung, bla bla bla, Blödsinn, grauenhaft, sonst irgendwas, ist er ja in großen Teilen Deutschlands wieder zu Hause. Wow, das ist doch cool. Der Kolkrabe, der hier, ich glaube, vor 20 Jahren mindestens noch ausgerottet war, den höre ich hier fast jeden Tag. Ist doch cool. Der Schwarzstorch, der war hier vor 30 Jahren nicht da, sieht man hier sehr regelmäßig. Also wenn ich Fahrrad fahre, so eine bestimmte Strecke im Sommer, wenn ich früh morgens fahre, dann sehe ich den oder das Paar sogar auf einer Wiese stehen, schön im Tal hier in der Eifel. Super cool, sind auch jetzt nicht so extrem scheu, ne? Also ein bisschen scheuer als der Weißstorch schon. Also die würden jetzt nicht in Dörfern brüten, sondern im Wald. Das ist ja unser heimischer Waldstorch. Also der ist zurückgekommen, Lachse kommen in den Flüssen zurück, die Flüsse sind sauber geworden, Kormorane werden ja leider auch wieder bejagt, aber sind so stark zurückgekommen, dass man schon wieder so einen Blödsinn macht. Waren auch ausgestorben vor 30 Jahren. Der Biber war vor 30 Jahren ausgestorben, ist auch in ganz vielen Teilen Deutschlands zurückgekommen. Fischotter kommt überall wieder zurück und so weiter und so fort. Also die Natur atmet an ganz vielen Stellen auf. Ja, ja, auch wenn hier und da und auf großer Fläche Landwirtschaft und so weiter viel Blödsinn gemacht wird. Aber nochmal, wir müssen mal diese hoffnungsvollen Zeichen zusammenfassen, weil es so, so viele davon gibt. Ich habe übrigens, ich war doch in der Sendung, warte mal, welche Sendung war denn das? Na, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, da kam mal die Frage auf über Willy Brandt. Und Willy Brandt hat mal im Wahlkampf in den 60er Jahren gesagt, also wollte er Bundeskanzler werden, sein Ziel ist blauer Himmel über der Ruhr. So, ohne Ruhrgebiet. War ja alles schwarz. Die Leute, die ihre Wäsche da rausgehängt haben, da rieselten schwarze Flöckchen drauf. Also die hat man nie sauber wieder reingebracht. Und da haben die Leute damals gesagt, der spinnt doch, das geht nicht. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Blauer Himmel über der Ruhr, so ein Blödsinn, das kriegt doch keiner hin. Ja, ne? Ihr könnt ja mal hinfahren. Ruhrgebiet ist wunderschön. Auch die Ruhr ein toller Fluss geworden. Mit viel Grün kann man ganz toll auch Freizeit, sogar Urlaub verbringen. Ja, da hat sich wahnsinnig viel zum Besseren geändert. Und der Blick wird uns leider regelmäßig verstellt durch unser eigenes Gehirn, was halt immer auf die schlechten Nachrichten blickt. Also da ist ganz, ganz viel Positives.
Werbung. Diese Folge wird unterstützt von Simon Mobile und einem Waschbär, nämlich dem Waschbär Simon. Waschbären mag ich total gerne. Die sind ja ab und zu auch mal auf der Wildkamera hier am Forsthaus und heute vielleicht auch bei euch, denn Simon Mobile ist euer flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Und pünktlich zu Simons 5. Geburtstag schenkt er euch jetzt dauerhaft noch mehr Datenvolumen. Ihr könnt euch zum Beispiel unglaubliche 70 GB ab nur 9,99 Euro im Monat sichern oder, wenn es noch mehr sein soll, unfassbare 250 GB ab nur 21,99 im Monat, nur auf simonmobile.de. Und im Zeitraum 7. Juli bis 26. Juli bekommen Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER5 auf simon.link/peter oder in der App bis zum 26. Juli 12 Monate lang monatlich 5 GB geschenkt. Und ihr seid ganz flexibel, könnt monatlich kündigen. Ihr habt das Ganze in Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine All-Net-Flat. Also könnt ihr nachschauen. Alle Infos gibt's auf simon.link/peter oder in den Shownotes.
Wie ist passiert? Aber wir sind ja bei gesellschaftlichen Sachen. Wir kommen mal zum Grundgesetz. Wow! Da steht der Klimaschutz drin. Juhu! Und es gibt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ne, dass man das nicht, diese Maßnahmen nicht auf später immer weiter verschieben darf zulasten der jüngeren Generation. Nein, es ist nicht erlaubt. Und die Bundesregierung musste daraufhin ihr Klimaschutzgesetz anpassen. Und das, was wir aktuell sehen, ne, liebe Katharina Reiche, das wird, so ist die Einschätzung selbst der Unions-, also CDU-Expertinnen und Experten vor dem Bundesverfassungsgericht auch wieder scheitern. Gott sei Dank haben wir ein Bundesverfassungsgericht. Ne? Und Gott sei Dank ist das eben neutral besetzt. Ja, also auch solche Geschichten, die sind doch super cool. Das funktioniert bei uns. Wir haben Umweltverbände, starke Umweltverbände, die auch sich nicht scheuen, regelmäßig zu klagen. Ne? Das passiert ja ständig. Ne? Aktuell läuft ja wieder eine Verfassungsbeschwerde, da habe ich mich ja auch dran beteiligt, unter anderem von Greenpeace, ich glaube Deutsche Umwelthilfe hat das mit initiiert, wo der Bundesregierung nochmal die Leviten gelesen werden, weil es nicht reicht, was die dort tun. Im Moment erleben wir ja eher so ein Rollback, ne, fürs Klima, aber nein, die Bevölkerung kann sich dagegen wehren und das tut sie auch, weil wir demokratische Mittel dagegen haben, die auch greifen. Also, von daher passiert ganz viel. Es passiert ganz viel technisch Gutes. Wir haben erneuerbare Energien so stark ausgebaut, ihr müsst mal gucken, das Statistische Bundesamt, also diese Behörde, hat auch einen Instagram-Kanal und die haben mal von den letzten, ich glaube, 20 Jahren mal den Energiemix zusammengestellt und da sieht man in Zeitraffer, wie das sich verändert. Was früher das Wichtigste war, Kohle und Kernkraft, und wie das dann abgelöst worden ist durch Solar und Wind mit großem Abstand. Also wir verbrennen ja so wenig Kohle, glaube ich, wie seit den 50er Jahren nicht mehr. Und bald werden die Dinge abgeschaltet. Also hier RWE zum Beispiel, habe ich neulich gelesen, möchte im rheinischen Braunkohlerevier die Kraftwerke nicht länger als bis 2030 laufen lassen. Das wollen die nicht. Das rechnet sich auch nicht mehr. Das ist teurer Strom. Also Wind und Solar ist ja viel billiger. Wir sehen diese Wasserdampfwolken immer von hier aus, wenn wir, also nicht von hier aus, aus der Eifel, aber wenn ich in Richtung Köln fahre. Ich fahre ja oft mit der Bahn. Und dann kommt man so Richtung, also hinter Bad Münstereifel, Richtung Euskirchen, den Eifelabhang sozusagen runter. Übrigens, Eifel ist ein sehr schönes Gebirge. Da gibt es an dieser Kante sozusagen sogar Föhn. So Föhnfischchen, so Wolken und die entsprechenden Temperaturschichten wie in den Alpen. Auf jeden Fall kommt man da, fährt man da sehr schön runter, knackt es auch ordentlich in den Ohren, wenn man von 500 Meter auf, ich sag mal, 100 oder sogar nur 80 Meter runterfährt. Und da sieht man dann am Horizont diesen Wasserdampf aus den großen Kühltürmen der Braunkohleanlagen. Ich glaube, es ist der größte CO2-Emittent Europas oder so. Und man weiß, der ist in 4 Jahren abgeschaltet. Da ist das Ding mausetot. Juhu! Das ist doch, jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich, bald nicht mehr, bald ist das weg. Ne? Also das sind lauter solche schönen Entwicklungen, auch fürs Klima. Übrigens, das ist neulich veröffentlicht worden, ich glaube, wie heißt die, IPCC oder so, oder? Dieser Weltklimarat, oder wie heißt das Ding? Ist ja auch wurscht. Ihr wisst ja, ich schleppe hier kein Skript mit, wenn ich eine Podcast-Folge im Wald mache. Dass die Erderwärmung, dass die schlimmsten Szenarien, es gibt ja immer so Worst-Case-Szenarien, dass diese Worst-Case-Szenarien schon deutlich reduziert wurden, weil offenbar der globale Klimaschutz langsam greift. Yeah! Es gibt globale Umfragen. Es gab eine Umfrage letztes Jahr in über 90 Staaten mit knapp 150.000 Leuten. Das Ergebnis der Befragung ist eine sehr valide Umfrage. Das ist ja wirklich eine riesige Zahl an Teilnehmenden, dass 80% der Weltbevölkerung von ihren eigenen Regierungen mehr Anstrengungen im Klimaschutz fordern. Juhu! Wir hatten vorhin das Montreal-Abkommen. Ne? 30% der Landfläche geschützt, ein Drittel davon streng, also 10%. Wer setzt es ganz konsequent um? Zum Beispiel China. Ne? Auch letztes Jahr verkündet, ich glaube im Herbst, wir werden bis 2030 eine Fläche schützen, 10% des Staates entspricht dreimal der Fläche der Bundesrepublik. Wow! Ne? Ja, man kann über das Regime sich unterhalten, bla bla, machen wir heute nicht. Wir sagen heute, ja, auch und selbst die Chinesen machen das. Ne? Deutschland hat da dringenden Nachholbedarf. Das hat übrigens zur Folge, dass andere so beherzt diese internationalen Vereinbarungen umsetzen, dass auf die deutsche Politik ein Druck entsteht. Ne? Wir sind ja international irgendwann gar nicht mehr diskussionsfähig. Wer glaubt uns denn noch, wenn wir immer sagen, nicht den Amazonas-Regenwald abholzen und kriegen es nicht gebacken, bei uns nachzuziehen. Ne? Also überall auf der Welt wird geschützt, gemacht, getan. Ja, ja, das kann alles mehr sein, aber das ist in Bewegung gekommen. Und nochmal, die Umfrage zeigt ja, die Menschen wollen das in der Mehrheit. Es gibt eine kleine Minderheit, die durch merkwürdige Gedanken auffällt, aber die große Mehrheit will das, hat keinen Bock mehr auf schlechte Nachrichten. Und das Schöne ist ja, bei erneuerbaren Energie zum Beispiel wird der Strom billiger. Bei solchen schönen Wäldern, so wie diesem hier, wo ich jetzt gerade durchlaufe, da hat man doch was davon. Das ist ja, wenn das jetzt unter Schutz steht, und er steht ja unter Schutz, das heißt ja nicht, da kann man nichts mit anfangen. Der produziert ein Grundwasser, das es nur so rauscht. Das hier rauscht ist übrigens jetzt gerade der Wind. Das ist nicht das Grundwasser. Das rauscht natürlich, rauscht hier 50 Meter tiefer. Aber, also 50 Meter tief im Fels. Aber, Mensch, hier ist ja ein Ast runtergekommen. Ich muss ja gerade gucken. Boah, das ist aber ein Trümmer hier. Wenn man das mal mit einem Schuh vergleicht, so mindestens so dick wie mein Gummistiefel. Schöner Totast hier runtergekommen. Ja, ist hier oben abgebrochen. Muss man mal gerade nach oben gucken, dass da nicht noch mehr runterfällt. Naja, jawohl, dann ist meine kleine Welt in meinem Kopf auch zu Ende. Also man hat ja was davon. Also diese, das muss man übrigens dazu sagen, diese Schutzgebiete, das sind arbeitende Ökosysteme, in denen unser wichtigstes Nahrungsmittel, Lebensmittel, nämlich das Wasser, das ist das wichtigste Lebensmittel, Lebensmittel Nummer eins, Wasser, das wird in solchen Wäldern produziert. Wir produzieren Wolken, kennt ja alles, Regen mit Bakterien, regnet wieder runter und sogar einen Überschuss erzeugt, der dann das Grundwasser auffüllt. Das können bei uns ganz besonders gut solche alten Laubwälder. Also die sind hochproduktiv. Also man sollte sich, vielleicht könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, mal andere Begriffe überlegen für stillgelegt. Stillgelegt ist ja eigentlich ein Framing, das ist was ganz Negatives. Es ist still, alle schweigen, auch die Vögel. Niemand traut sich mehr, ein Wort zu sagen. Keiner darf da mehr da rein. Diese Waldfläche ist für mich verloren. Das suggeriert stillgelegt. Und das suggerieren übrigens auch die Lobbyverbände in dem Zusammenhang. Völliger Käse, das sind Wälder, die leben, die sprühen vor Leben. Also ich sage euch mal ein Beispiel. Wir profitieren also ganz klein bisschen bei uns am Forsthaus. Auch logischerweise auch von diesen Wäldern, die hier ums Forsthaus wachsen. Und wir haben ja auf so bestimmte Futterstationen für Vögel mit Ganzjahresknödeln, Sonnenblumenkern, bla bla bla. Haben wir auch schon mal eine Debatte hier im Podcast. Darf man das? Ja, nein. Ist das gut? Ja, nein. Da gibt es ja alle möglichen Stimmen. Aber wir sehen, was da los ist. Also aktuell sind da zum Beispiel jede Menge junge Eichhörnchen. Es sind Starenfamilien. Die kommt eine ganze Familie rübergeflogen und füttern ihre Jungen, die dann da hocken und bei uns auf dem Fensterbrett auch Spatzenfamilien. Also im Moment sind ganz viele Tierfamilien unterwegs bei uns im Garten. Also es ist so eine Freude. Darauf will ich raus. Es ist eine Freude. Das macht mich glücklich. Das ist Glück. Also ich bin mit meiner Frau aus der Küche rausgeguckt und jedes Mal, ach, guck mal, gerade da sind die Starren wieder und die Familie ist wieder da und guck mal, die zwei Eichhörnchen da. Und das hat man durch stillgelegte Wildnis. Das ist doch cool. Und wir brauchen dafür andere Begriffe. Also wenn ihr schönere Begriffe habt, also ich suche noch welche. Vielleicht habt ihr ja Vorschläge, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare bei Spotify oder bei Campfire bei der App oder bei YouTube, wenn ihr dem zuschaut. Also so griffig, so im kurzen Wort, es muss so was, irgendwas Emotionales sein, so wie der Guardian hat das mal vorgeschlagen, diese große englische Zeitung, so wie Naturjuwel, aber das ist irgendwie, es ist ein bisschen sperrig. Ne? Weiß ich nicht. Mir fällt nichts ein, ihr seht schon, und das als Autor, Naja, das ist ein Thema für sich. Also falls euch da was Gutes einfällt, wir brauchen dringend als Gesellschaft bessere Begriffe, weil so, sonst hört sich das so nach Wegnehmen an, aber ihr kriegt ja ganz viel gegeben. So, ihr selber könnt aber auch was geben. Dazu kommen wir jetzt im dritten Teil. Was könnt ihr denn geben? Ihr könnt euch selber Zuversicht geben. Ihr könnt euch selber Zuversicht geben, denn wenn ihr handelt, aus Handeln entsteht Zuversicht. Das hatten wir hier auch mal in der Folge. Also psychologisch gibt es ja einen Unterschied zwischen Optimismus und Zuversicht. Zuversicht entsteht durch Handeln. Ne? Also dann ist man eben optimistisch, ne? Schätzt die Lage so ein, dass das eigene Handeln etwas zur Lösung beitragen kann. Selbst wenn man nicht sicher ist, dass es im Endeffekt nachher gut ausgeht. Aber man kriegt bessere Laune und natürlich bewirkt es auch was. Also meine letztes Jahr verstorbene Freundin Jane Goodall, Jane Goodall Institut in Deutschland übrigens sehr, sehr verbunden. Die machen weiterhin ganz, ganz tolle Arbeit im Sinne von Jane. Die ist ja mit ihrer Hoffnung, also die hat überall Hoffnung gegeben. Das war das ganz, ganz Wichtige. Die hat Bücher zum Thema Hoffnung geschrieben, die hat Bühnenveranstaltungen zum Thema Hoffnung gemacht. Hoffnung, ne? Nicht sitzen und sagen, es ist eh alles zu spät, weil es das ja nicht ist. Also, wir stehen hier in diesem wunderschönen Wald, ich kann es gar nicht oft genug betonen, und der würde sagen, Moment mal, hoffnungslos, uns geht's gut hier. Ne? Ihr habt sogar nicht mehr alle. Es besteht deutlich, deutlicher Anlass zur Hoffnung, weil dieses System sich ja gerade kräftig mit umstellt in dem Rahmen, in dem es das kann. So, also ihr könnt anfangen mit dem, was ihr tun könnt. Zum Beispiel mit einem Briefkastenaufkleber. Bitte keine Werbung, keine Postwurfsendung, Wochenzeitung und sowas einwerfen. Wir haben das mal ausgerechnet, ganz, ganz grob spart das so 10 Millionen dünnere Bäume ein, die eingeschlagen werden, nur zur Papierherstellung. Das ist pro Kopf und Jahr so um die 38 Kilo in Deutschland. Das wird in Österreich, Schweiz sehr, sehr ähnlich sein. Und die muss es ja eigentlich nicht geben. Also außer ihr lest den Kram wirklich super gerne. Okay, geschenkt, aber die allermeisten mögen es ja gar nicht. Also das sollte man, eigentlich sollte man es per Gesetz verbieten, aber ihr könnt das ja per Aufkleber verbieten. Ne? Gibt es übrigens auch bei uns in der Waldakademie kostenlos. Natürlich diese Aufkleber könnt ihr euch kostenlos abholen. Ob ihr euch das zuschicken lassen könnt, ach, könnt ihr mal auf der Homepage nachschauen. Gut, also das ist das eine. Was wäre denn der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist eigentlich ganz klein, fällt den meisten Leuten aber tierisch schwer. Das ist den Fleischkonsum reduzieren. Ne? Den Fleischkonsum reduzieren, weil auf dieser Fläche, auf der ich jetzt hier stehe, was man hier so überblicken kann, sagen wir mal, das ist ein Hektar, 100 mal 100 Meter. Da kann ich eine Kuh draufstellen oder 3000 Tonnen CO2 binden. Und dieser Wald kühlt im Vergleich zur Wiese um 20 Grad runter im Sommer. Das kann man messen, das haben wir auch getan. Das messen auf Satelliten ständig. Kann man per Fernerkundung sehr schön bestätigen. Und diese Wälder erzeugen Wolken, das machen Kühe auch nicht. Kühe erzeugen Methan. Kühe heizen das Klima auf. Wälder an derselben Stelle, wo eine Kuhweide ist, kühlen und lassen es regnen. So, wenn man das alles ins Verhältnis setzt, dann ist der Fleischkonsum schädlicher fürs Klima als alles andere zusammen. Als Fliegen, Bauen, Heizen, Autofahren, bla bla bla. Das ist der eine Block und der andere Block ist Fleisch. So, mir persönlich geht es nicht darum, dass kein Mensch auf dieser Welt mehr Fleisch essen darf. Es geht sowieso gar nicht um dürfen. Es geht darum, kann man das reduzieren? Also ich selber mache es ja nicht, ne? Aber kann man das reduzieren? Und ja, das kann man. Also es ist ja eine Geschmacksfrage. Es ist keine Gesundheitsfrage. Das wird ja häufig so kolportiert. Das ist Quatsch. Das ist mittlerweile wirklich widerlegt. Also Leute, die behaupten, man muss Fleisch essen, um gesund zu bleiben, die haben sich nicht richtig informiert. Das kann man wirklich so kurz zusammenfassen. Also das kann man alles entsprechend ausgleichen. Übrigens, wenn man sagt, supplementieren von Vitaminen, das machen wir zum Beispiel auch zu Hause, meine Frau und ich. Das wird ja in der Tierhaltung auch gemacht. Die kriegen es halt ins Futter reingeschüttet, damit man übers Fleisch überhaupt noch genug Vitamine kriegt. Thema für sich. Es geht nur darum, was könnt ihr tun, um einen Beitrag zu leisten, damit die Bäume das in der Umstellung und die Wälder das nicht so schwer haben. Das könnte man wenigstens reduzieren. Also wenn ihr sagt, nee, ich esse das so gerne. Ne, manche Leute essen halt gerne Schokolade. Manche Leute essen trinken gerne Cola. So wie ich zum Beispiel. Oh, ne, auch nicht gut. Und manche Leute essen halt gerne Fleisch. So, ne, dann würde ich sagen, okay, versucht es doch zu reduzieren. Und zwar immer dann, wenn ihr Dinge findet, die zum Verwechseln ähnlich schmecken. Es geht ja um den Geschmack. Nochmal, um das Thema Gesundheit. Also je weniger Fleisch, desto gesünder seid ihr. Das fragt mal eure Hausärztin oder Hausarzt. Aber dann geht es um Geschmack. Und ich kann das, ich habe ja früher selber gern Fleisch gegessen. Ich kann das verstehen, wenn da so ein Grillsteak auf dem Grill brutzelt. Das riecht lecker. Also ich, ne, Leute, die das sehr konsequent ablehnen, die werden jetzt wahrscheinlich sagen, was macht denn der Peter da? Ich habe das früher gerne gegessen. Und ich, wenn das jetzt nicht vom Tier wäre, sondern das wäre ein pflanzliches Steak, was genauso aussieht da und auf dem Grill brutzelt, also her damit. Ich finde den Geschmack super und auch den Geruch, oh, lecker. Aber eben, wenn ich den Hintergrund kenne, dann lieber nicht. Ne? Und wenn man das auf pflanzlich nachbauen kann und für hochverarbeitete pflanzliche Lebensmittel in diesem Bereich gibt es keine Studien, die irgendeine gesundheitliche Gefahr suggerieren. Das gibt es nur bei hochverarbeiteten tierischen Produkten. Also bei solchen pflanzlichen Produkten gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von nicht nur Aussagen, sondern auch Studien dazu. Das ist gesund. Ende. Ne? Und wenn es dann so schmeckt, dann kann man, so jetzt kommt eben der Tipp, tauscht doch das mal aus. Da, wo es wirklich sehr ähnlich oder sogar identisch schmeckt, wo man es gar nicht merken würde. Also Hackfleisch zum Beispiel. Ne, da gibt es so von, na, ich will jetzt die Firma nicht nennen, aber es nennt sich frisches Hack. Das sieht doch aus wie frisches Hack. Es schmeckt wie frisches Hack. Und es stinkt übrigens beim Anbraten in der Pfanne nicht. Ne, also echtes Hackfleisch, das stinkt ja häufig. Das hängt übrigens mit der Massentierhaltung zusammen. Dass das, also je mehr stinkt, desto schlechter ist das Schwein zum Beispiel gehalten worden. Ich habe ja früher Fleisch gegessen und wir haben früher auch, ne, das hatte ich auch schon mal erzählt, selber mal geschlachtet. Also Ziegenlämmer. Und wenn man da Hackfleisch hat und vergleicht das dann mal mit Hackfleisch aus der Massentierhaltung, dann merkt man, das eine stinkt nicht und aus der Massentierhaltung stinkt erbärmlich. Also, und das hat man natürlich bei pflanzlichem Hack nicht. Da könnte man was austauschen. Das hat einen riesen, riesen Impact. 80% der globalen Fläche ist für Fleisch. Und wenn wir das alles zur Wildnis machen wollten, dann wäre das Thema Klimawandel im Prinzip, ich will nicht sagen nicht mehr vorhanden, aber so drastisch reduziert, dass wir ganz entspannt die übrigen Lösungen, also Verbrennung fossiler Energien, Umstellung auf Wind, Solar, tralala, weiter verfolgen könnten. Im Moment reicht die Geschwindigkeit ja nicht aus. Ne? Aber nochmal, das kann man ganz schnell machen. Und die Entschädigungsinstrumente für die Landwirtschaft liegen ja auf dem Tisch. Pierre, mein Freund, der Biologe, hat das ja schon im Bundestag vorgestellt, dass die Landwirtschaft dann über Kühlungsprämien entschädigt wird. Also man ermittelt per Satellit, wie kühl ist die Fläche, wo jetzt anstatt Kühe Bäume draufstehen. Jedes Grad, was diese Fläche runterkühlt im Vergleich zur Umgebung, gibt es, sagen wir mal, 50 Euro. Ne? Und damit kann man dann im Endeffekt ähnlich viel verdienen wie mit dem Futteranbau, zum Beispiel über Wiesen, die man 5-mal im Jahr mäht. Ne? Also diese Systeme sind entwickelt, die könnte man relativ rasch umsetzen innerhalb eines Jahres, dann wäre das Thema erledigt. Also auch das kann man tun. Ne? Das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten halt das Übliche. Was könnt ihr sonst noch tun? Weniger mit Holz heizen. Ne? Also wenn ihr eine Heizung umstellt, dann auf Wärmepumpe. Solche Sachen. Ne? Die ganzen anderen Ratschläge will ich euch jetzt gar nicht geben, dass man sagt, ne, müssen es andauernd neue Klamotten sein? Muss es immer eine Fernreise sein? Ja, also das sind dann vergleichsweise schon kleinere Kaliber. Also ist meines Erachtens spricht nichts dagegen, ab und zu mal in die Ferne auch zu fliegen. Also vielleicht jetzt nicht zum Shoppen nach New York, aber wenn man da alle 3-4 Jahre mal, keine Ahnung, eine Fernreise macht, damit trägt man zur Völkerverständigung bei, damit trägt man übrigens zum Tourismus bei, denn diese ganzen Wildnisgebiete zum Beispiel, die werden ja wegen dem Tourismus erhalten. Also machen wir uns nichts vor, wenn da keine zahlenden reichen Europäer, US-Amerikaner, Chinesen, wer auch immer wohlhabend ist, Inder, es gibt ja mittlerweile überall eine reiche Oberschicht oder bei uns ist es ja eine reiche Mittelschicht, muss man sagen, dann würden diese Schutzgebiete ja gar nicht mehr existieren. Also das, wenn man das sauber gegeneinander aufrechnet, muss man sagen, dagegen ist eigentlich nichts zu sagen. Also shoppen nach New York, dagegen schon, aber ab und zu mal Naturschutzgebiete besuchen in anderen Ländern, sich dort auch auf die Leute einlassen, mit denen reden, super, ganz, ganz toll. Also Leute, die miteinander am Tisch sitzen und zusammen essen, die schießen sich nicht gegenseitig tot. Ne? Das kann man mal so ganz platt zusammenfassen. Also man muss sich nicht die Lebensfreude vergällen lassen. Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, wir stehen an der Schwelle zu ganz, ganz großen Verbesserungen. Nochmal, global wollen ganz, ganz viele Menschen, dass sich etwas ändert. Und mehr oder weniger unabhängig von der Regierungsform wird überall daran gearbeitet, der Natur mehr Raum einzulassen wegen uns Menschen. Weil wir ja davon abhängen. Nicht nur vom Wasser, wir hängen emotional davon ab, wir hängen von frischer Luft ab, sauberer Luft und so weiter und so fort. Das ist ja unser Wohnzimmer, was wir da zerstören. Das ist mittlerweile fast allen, einige verrückte Leute auf der Welt, denen es noch nicht ganz klar geworden ist, aber den allermeisten Menschen eben doch. Und die wollen das nicht mehr, dass das so weitergeht. Und es sind überall Änderungen mehr oder weniger schnell in Gang gekommen. Es gibt tolle internationale Abkommen. Es gibt tolle individuelle Möglichkeiten. Und wir haben die Natur, die auch auf großer Fläche bereits an Lösungen arbeitet und die ganze Zeit wie diese Blättchen im Wind hier winken und sagen, hey, wir haben Lösungen, lass uns doch mal ran. Wir können das schon hinkriegen. Ihr müsst uns nur ein bisschen Luft zum Atmen lassen. Ja, und ich denke, das werden wir alle gemeinsam machen. Und ich persönlich bin wirklich fest davon überzeugt, wir kriegen die Kurve zusammen mit diesen wunderbaren Lebewesen hier. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zuversicht geschöpft. Ich hoffe, ihr habt ein paar Anregungen für euren Alltag bekommen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss! Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr würdet uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf eurer Plattform, wo ihr jetzt dabei wart. Links zu dem Podcast gibt's in den Shownotes, könnt ihr nachgucken und ihr könnt uns natürlich auch schreiben, entweder auf Spotify, in den Apple-Kommentaren oder ihr könnt auch an podcast@wohllebens-waldakademie schreiben. Einmal im Monat beantworte ich dort eure Fragen, bisher habe ich alle geschafft. Und wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen Waldatmosphäre hören. Die ist hier bei uns an der Waldakademie im Wald aufgenommen worden.